Man muss einfach nur starten, glaube ich. Und dann gucken wir mal, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Björn.
Hallo Susanne.
Björn, ich bin heute in Frankfurt in der Nationalbibliothek und war gerade auf dem Frankfurter Gerinnungssymposium. Mhm. Und ich muss dir sagen, sehr schöner Ort und deswegen treffen wir uns heute in Frankfurt.
Genau, für mich sind es ja nur 4 oder 5 U-Bahn-Stationen. Mhm. Und aus dem Grund nehmen wir hier den Podcast auf. Wie war es eigentlich?
War sehr gut. Ich habe eine Menge gelernt, muss ich dir sagen. Du weißt ja, das ist ja mal über den Tellerrand hinwegsehen. Es ist ja oft ein internistisch geprägter, angiologischer Kongress mit ganz vielen Dingen, die, ich sage jetzt einfach mal, meine persönliche Sprechstunde nicht zu sehr berühren. Da geht es viel um Thrombosen im Alter, Thrombosen, die man irgendwie anders detektieren muss, bestimmte Tests, die man anwenden soll. Also trotzdem habe ich eine Menge gelernt für mich, einfach mal auch, wenn ich Kinder sehe mit ungewöhnlichen Thrombosen, dann doch zu gucken, was haben die Eltern, muss ich dir sagen. Also wie immer, man nimmt doch eine Menge mit. Mhm.
Thrombosen im Alter, das Wort Alter, und das ist ja etwas, was sich auch bei der Hämophilie geändert hat. Mhm. Die Patienten sind älter geworden und das drückt sich auch so ein bisschen in deiner Sprechstunde aus, aber auch in den Veröffentlichungen aus. Während man früher, ganz früher vielleicht über Sterblichkeit gesprochen hat bei den Patienten, dann ging es irgendwann mal über Annual Bleeding Rate und jetzt geht es eigentlich darum, wie fit sind die Gelenke und wie fit sind die Patienten, und da kommen wir dann gleich zu unserer heutigen Veröffentlichungen, die wir diskutieren wollen, weil es geht nicht mehr um das, was ich zuerst genannt hatte, sondern es geht tatsächlich um die Fitness der Patienten.
Interessanterweise, und da möchte ich dir einen kleinen Satz dazu erwähnen, einfach nur aus persönlicher Situation. Du erinnerst dich, als ich meine Hüftoperation hatte, war eins meiner Ziele und eins meiner Wünsche, Treppen rauf und runter gehen zu können. Mhm. Und ich glaube, das war vor einem Jahr, und heute kann ich freihändig die Treppe rauf und runter gehen und kann viel, viel mehr. Das heißt, da gebe ich dir vollkommen recht, Fitness und wie fit sind wir, und das Ziel wird sein, noch fitter zu sein. Mhm. Und deswegen auch sehr schön, diese Publikation aus 2025, ist aus England, glaube ich. Ne?
Genau.
Und die haben verschiedene Testsysteme mal angewendet und haben versucht, über verschiedene Tests rauszubekommen, wie fit sind hämophile Patienten.
Und denen ging es vor allem jetzt gar nicht mal darum, diese Tests anzuwenden, sondern das, was sie gemacht haben, ist mal die komplette Literatur zu durchsuchen. Mhm. Wie wurden diese Tests angewendet und welche Aussagen können wir treffen? Das Schöne an diesen Review-Artikeln ist ja, dass man dann auf einmal eine sehr große Patientenanzahl hat, die untersucht wurden. Den Autoren ging es vor allem darum, weil wie können wir diese Tests wirklich wissenschaftlich verwenden? Und einer dieser Tests ist ja tatsächlich einmal die Treppen hoch und runter gehen.
Genau, deswegen habe ich es erwähnt. Genau.
Das ist ja das, was du auch gemacht hast. Und nochmal mit Bezug zu dir. Anscheinend kann man diesen Test ja dann intraindividuell, das heißt bei einer Person, bei dir im Verlauf verwenden, um deinen Fortschritt oder Rückschritt zu beurteilen.
Genau, aber nicht untereinander, ne? Das ist eben das Problem, ne? Also man kann den einzelnen Patienten damit gut untersuchen, kann sehen, wie fit ist er tatsächlich und wie unfit wird er, weil er die Treppen nicht mehr rauf und runter gehen kann, weil er unkoordiniert ist, aber deswegen auch, was du gerade gesagt hast, auf den Patienten bezogen.
Ja, den Autoren ging es vor allem darum, Patientengruppen zu vergleichen. Und vielleicht können wir mal durchgehen, welche Tests sie alle beobachtet oder untersucht haben.
Also was leicht aufgefallen ist, ja, der erste Test ist der 6-Minuten-Test, also 6-Minuten-Walk-Test, also genau, der 6-Minuten-Geh-Test. Ich frage mich tatsächlich an dieser Stelle, warum 6 Minuten, Björn?
Du, ich kann dir das gar nicht sagen. Wahrscheinlich hat es irgendjemand mal festgelegt und hat gesagt, okay, 6 Minuten ist die Zeit, und dann hat sich das etabliert. Aber was jetzt dort physiologisch als Grundlage dient, kann ich dir nicht sagen. Die gehen ja nicht joggen, sondern sie laufen einfach. Mhm. Keine Ahnung.
Und der ist bei Kindern und bei Erwachsenen angewendet worden. Mhm. Gehen. Die Frage ist auch da die kritische Frage, auf was für einen Boden sind sie gegangen, was für ein Schuhwerk hatten sie, und welche Kriterien waren noch, lagen dem noch zugrunde? Das bekomme ich irgendwie hier aus den Daten nicht wirklich raus, ne?
Genau. Tatsächlich ist das allerdings der Test, der von den Autoren am positivsten bewertet wurde. Ja. Und zwar gerade wegen dieses Verlaufs bei einer Person, also diese zeitlichen Verlauf. Das heißt, du kannst ihn heute durchführen, kannst gucken beim nächsten Termin, was, wie weit kommst du innerhalb dieser 6 Minuten, und du kannst eine sehr gute Aussage über deinen Fitnesszustand und deine Funktionsfähigkeit treffen. Und dieser Test kann eben bei Erwachsenen und bei Kindern sehr gut angewendet werden. Und dazu scheint es ja auch Daten in der Literatur zu geben.
Und damit war er der beste Test, muss man ehrlich gesagt. Jetzt haben wir das Ganze mal vorweggenommen, aber deswegen habe ich dich auch nach diesen 6 Minuten gefragt. Und dann kommt ein nächster Test. Das ist dieser, man steht auf, geht eine kurze Strecke und setzt sich wieder hin. Das heißt, hier wird gar nicht darüber gesprochen, wie man aufsteht, welche Short Distance, also welche kurze Strecke, von welcher kurzen Strecke man überhaupt spricht und sich dann wieder hinsetzt. Also der hat so kleine Fallstricke, dieser Test, glaube ich. Ne?
Genau. Und was dann dort auch angesprochen wird, ist diese Heterogenität der Studien. Oftmals ist es so, dass vor allem Patienten in diesen Studien untersucht wurden, die teilweise schon sehr stark geschädigte Gelenke hatten. Es wurden häufig, dieser Test wurde häufig bei Erwachsenen angewendet. Es gibt wohl eine Studie bei Kindern und Jugendlichen, wo die zusammen sind. Und was dort auch angesprochen wurde, ist, dass in vielen dieser Studien eine Baseline fehlt. Dass der HJS als Aussage über die Funktionsfähigkeit der Gelenke, über den Gelenkschaden, ist teilweise als Baseline gar nicht angewendet, sodass es schwierig ist, diese verschiedenen Studien zu vergleichen und man dann wiederum nur Einzelaussagen treffen kann.
Und haben Sie sich festgehalten, wenn Sie aufgestanden sind?
Wie haben Sie eine Armlehne.
Wie haben Sie sich wieder hingesetzt, muss man sagen? Hilfestellungen, die nicht erwähnt worden sind, also schwierig. Wobei man sagen muss, mit dem Aufstehen gehen wir. Also das ist ja eins der Voraussetzungen unseres Gehverhaltens. Deswegen, eigentlich ist dieser Test gar nicht so schlecht. Schade, dass man ihn jetzt nicht gut validieren konnte. Schade eigentlich. Aber wie gesagt, eigentlich bin ich ja ein Freund davon, dieses Aufstehen bei den Patienten. Zunächst machen wir ja letzten Endes in unserer Sprechstunde auch, Björn. Wir gucken uns ja auch die Patienten an, wie sie aufstehen und tatsächlich ein paar Schritte gehen sollen. Das heißt,
das ist ein sehr funktioneller Test.
Genau.
Wenn es nur um das Aufstehen geht, dann gab es ja den Test, bei dem du innerhalb von 30 Sekunden mehrmals aufstehen, dich wieder hinsetzen und so weiter. Und diese Zahl wurde dann im Verlauf einfach aufgeschrieben, um zu sehen, wie oft bist du in der Lage, das eben durchzuführen.
Und dieser Test wäre ja eigentlich gut, weil man da auch eine Zahl erfassen hätte können. Auch da Kritik. Gab es eine Armlehne, gab es keine Armlehne, auch da tatsächlich schwierig dann tatsächlich zu vergleichen an dieser Stelle.
Und die Autoren bewerten zumindest anhand der Studienlage, die sie haben, die Aussagekraft eher begrenzt.
Genau.
Dann kommen wir zu deinem Test, Treppe hoch
und runter. Ja, Treppe rauf und Treppe runter. Warte mal ganz kurz. Auch da ist es tatsächlich schwierig, wie viele... Um wie viele Stufen ging es da tatsächlich? Gab es einen Handlauf, gab es keinen Handlauf, muss man ehrlich gesagt sagen. Und das macht die gesamte Situation tatsächlich schwierig. Ob nun, und da ist nicht unterschieden worden zwischen dem Hochgehen und dem Runtergehen. Auch das ist, denke ich, ganz wichtig, wenn wir unsere Patienten uns anschauen. Es gibt ja durchaus Patienten, die in der Lage sind, die Treppen ganz gut hochzugehen, aber runtergehen ist dann tatsächlich schwierig, weil sich das gesamte Gewicht ja auf dem einen oder anderen Bein ja verlagert. Oder aber sie müssen hochgehen und sie wissen gar nicht, wie sie sich hochziehen können. Auch das ist hier tatsächlich nicht gut beschrieben an der Stelle.
Genau. Und die Studien, die es dazu gibt, hatten tatsächlich nur Kinder und Jugendliche mit eingeschlossen und keine Erwachsenen. Dazu gibt es bislang jetzt noch keine Daten. Und ich kann dich oder erinnere dich mal an unsere Leitlinie. Wir haben diesen Test tatsächlich mit in unsere Leitlinie aufgenommen, weil wir auch überlegt hatten, welchen Test können wir denn empfehlen. Und wir sind in der Literaturrecherche über diesen Test gestolpert. Der Test hat seinen Ursprung auf ja, neurologischem Krankheitsbild. Dafür wurde er entwickelt für Kinder mit neurologischen Störungen. Und es gab eben diese eine Studie und wir fanden ihn eigentlich sehr positiv, weil er einfach durchzuführen ist. Jetzt kritisieren diese Autoren, dass der Test nicht in jedem Zentrum gleich durchgeführt wurde, weil die eine hat halt 14 Stufen in ihrem Zentrum, der andere hat 12 Stufen. Deswegen glaube ich, dass dieser Test schon eine hohe Wertigkeit hat, aber schwierig ist, flächendeckend in mehreren Zentren durchzuführen, weil du nicht die gleichen Untersuchungsbedingungen haben wirst. Nur wenn du in deinem Zentrum deine Patienten damit regelmäßig untersuchst, und er ist wirklich einfach durchzuführen, du brauchst eine Stoppuhr und ein Treppenhaus, dann kannst du über den Zeitraum wirklich sehen, werden die Kinder besser oder schlechter, und du kannst ihn sehr gut auch bei Erwachsenen anwenden.
Das ist richtig, wobei man hier auch eine Unterstützung geben müsste, zu schauen, wie müssen die Patienten gegebenenfalls ihren Fuß lokalisieren. Das heißt, muss er vielleicht mal nach außen gedreht werden, um besser die Treppen rauf und runter zu gehen. Das ist ja oft ein Hinderungsgrund, warum die Patienten oft von sich selber meinen zu glauben, dass sie nicht gut Treppen rauf und runter gehen können. Aber ich glaube, immer in der Vorstellung, dass man den Fuß gerade aufsetzen muss, das ist ja oft nicht so. Man kann ja sehr wohl den Fuß etwas schräg aufsetzen und ist dann in der Lage, etwas breitbeiniger tatsächlich die Treppe rauf und runter gehen zu können, sage ich mal. Also das nur noch mal als Tipp, wenn man ins Zentrum gehen sollte zu einem, dass man das vielleicht im Hinterkopf behalten sollte.
Ja, und auch das ist eine Art von Fitnesstraining. Wenn du das effiziente Laufen trainierst, wirst du den Patienten mobiler machen und du könntest durchaus diesen Test nehmen. Du misst ihn mit dem, ich sage jetzt mal, für ihn nicht optimalen Treppensteigen. Dann geht er in die Physiotherapie, trainiert das Treppensteigen, kommt beim nächsten Mal wieder und die Zeit ist kürzer geworden.
Genau, so ist das. Kann ich dir nur sagen, habe ich trainiert und bin ganz stolz auf mich, sage ich jetzt einfach mal. Und weißt du, was der Anlass war? Das muss ich dir noch mal ganz kurz erzählen. Wir waren auf dem Ehad in Mailand und dann wollten wir in der Stadt kurz einen Kaffee trinken, weil wir da auch einen Podcast aufgenommen haben. Und da haben wir die U-Bahn genommen und es gab keine Aufzüge. Ich war gezwungen, die Treppen rauf und runter zu gehen. Und da habe ich erkannt, das geht so nicht weiter. Ich muss unabhängiger und auch für mich spontaner sein, wenn ich irgendwo hinkomme und es gibt nun mal keinen Aufzug und ich muss irgendwo schnell die Treppen rauf und runter gehen. Und das war der Anlass und der Dreh- und Angelpunkt für mich, tatsächlich Treppen rauf und runter zu üben, muss man sagen.
Und der Ehad ist ja jetzt gar nicht so lange her, 6 Monate.
Ja.
Das heißt, du hast es in 6 Monaten geschafft.
Ja. Ich habe es in 6 Monaten geschafft. Das heißt, ich kann nur jeden Einzelnen motivieren. Es geht. Langsam, aber es geht tatsächlich. Es fiel mir am Anfang schwer, aber wie gesagt, ich kann jetzt ohne den Handlauf tatsächlich zu benutzen und habe so ein bisschen den Eindruck, sogar, dass ich die Treppen eher herunterhüpfen könnte. Also okay. Wie gesagt, es geht.
Dann will ich dich mal motivieren. Frankfurt ist ja so ein bisschen die Stadt der Hochhäuser und wir haben tatsächlich Laufveranstaltungen, möglichst schnell ein Hochhaus hochzulaufen.
Nein.
Die gibt es ja tatsächlich in Frankfurt.
Oh Gott, das ist nicht dein Ernst, aber okay, das ist der nächste Motivationsschub, den ich bekomme.
Den Messeturm, den schaffen wir hier unter 8 Minuten ganz locker.
Okay, mal gut, wer weiß, sitzen wir in einem Jahr oder in einem halben Jahr? Schauen wir mal.
Dann melde ich dich an.
Sehr ja, gut. Genau. Okay.
Dann gab es noch zwei Tests, die jetzt erwähnt wurden, aber die jetzt nicht so große Beachtung hatten. Das war einmal der Tandem-Stand-Test und dann der einbeinige Hüfttest, so nenne ich ihn mal, Single Hop for Distance, bei dem du mit einem Bein möglichst weit springen musst.
Das muss ich dir sagen, ist doch tatsächlich schwierig.
Für dich?
Ja, für mich und ich glaube für manche anderen Patienten auch.
Ja, denke ich auch. Und gerade diese Tests, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie in der Literatur jetzt nicht so angewendet wurden, setzt einfach ein sehr gut gesundes Gelenk voraus und das Risiko, sich dabei zu verletzen, ist ja schon höher, was dann auch bei so einer Studie versicherungstechnisch wahrscheinlich schwierig ist. Trotzdem ist es ja so, dass wir unsere Kinder schon dahin bringen wollen, dass sie als Kinder, junge Erwachsene vielleicht auch später in der Lage sind, den durchzuführen.
Du darfst nicht vergessen, wir beurteilen ja die Kinder oft, ob sie sind ja dann am Anfang ihres Lebens können sie mit beiden Beinen springen und sie sind ja noch nicht in der Lage, auf einem Bein zu springen. Das kommt ja erst
3., 4. Lebensjahr.
Ja. Ja, also etwas später. Und es ist sehr interessant, wie dann Kinder sich entwickeln, tatsächlich auf einem Bein hüpfen zu können, auf dem einen oder auf dem anderen. Und interessanterweise ist es da auch Kinder, die draußen, ich sage jetzt einfach mal im Garten und im Wald groß werden, die sind eher in der Lage, auf einem Bein zu hüpfen, sind deutlich fitter als Kinder, die nur zu Hause hocken, sage ich mal, und vorm Fernseher oder auch Internet oder Spiele daddeln und sonst solche Sachen. Glaube ich, ist auch viel davon abhängig, wie viel wir unseren Kindern zumuten.
Zumuten, genau.
Ja? Und
sie auch machen lassen.
Machen lassen. Ich glaube, da müssen wir auch mal immer mehr noch hinkommen, dass wir den Eltern auch sie motivieren zu sagen, Mensch, lass doch die Kinder mal springen. Sie haben oft Angst, dass da eine Sprunggelenksblutung entsteht. Mhm. Ich glaube, das ist die größte Angst der Eltern. Aber wenn sie es nicht tun, werden sie keine Muskulatur, werden keine Koordination bekommen, sodass wir sagen, sie sind gut substituiert, sie sollen das bitte tun. Mhm. Und das zeigt auch zumindest jetzt nochmal zu dem Test wieder zurück, dass es da an der Stelle wirklich schwierig war, das tatsächlich auch zu vergleichen.
Mhm. Ja, letztendlich kommen die Autoren zu dem Schluss, dass eben diese Vergleichbarkeit fehlt. Mhm. Und dass man da, wenn man so etwas flächendeckend anwenden möchte, sicherlich noch mehr Untersuchungen notwendig sind und vor allem mehr standardisierte Untersuchungen notwendig sind. Was sie auch kritisieren, ist eben, dass viele Patienten mit fortgeschrittenem Gelenkschaden gemessen wurden. Mhm. Und interessant werden die Tests ja eben bei den Patienten, die jetzt diese neuen Therapien genießen, wo du sehr viel seltener einen Gelenkschaden hast. Aber auch die Patienten mit einer milden oder moderaten Hämophilie, die ja kaum adressiert wurden mit diesen Tests. Und das wird schwierig, ja, diese Masse an Patienten wirklich zu rekrutieren und unter einem Standard einzubringen, sodass diese Tests einen hohen Stellenwert haben, aber sehr wahrscheinlich eher um die Patienten innerhalb eines Zentrums zu beurteilen.
Das glaube ich auch auf jeden Fall. Aber zusammenfassend auch hier, der 6-Minuten-Gehtest, der war ja wirklich sehr gut für Kinder und für Erwachsene. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was uns die Patienten widerspiegeln, wenn sie uns mitteilen, sie wollen gehen. Ja. Ich meine, erinnere dich an unsere letzte orthopädische Sprechstunde. Mhm. Da ging es hauptsächlich viel um das Gehen und sich ausreichend über einen längeren Zeitraum einfach mal draußen bewegen zu können. Und deswegen ist dieser Test, glaube ich, nicht nur hier in dieser Studie, sondern auch für die Patienten hat einen sehr hohen Stellenwert.
Mhm. Susanne, ich glaube, wir müssen diese Tests auch mehr in unserer Sprechstunde einbauen, wobei die Autoren auch sagen, das Problem dieser Tests ist tatsächlich der zeitliche Aufwand, der oftmals nicht da ist, aber trotzdem haben sie doch gerade intraindividuell eine sehr hohe Aussagekraft.
Ach, du weißt, man kann sie doch mal wie bei einer Quartalskontrolle, wenn wir die ein oder Patienten den Ultraschall machen, bevor den Ultraschall bekommt, tatsächlich ein oder zwei dieser Tests tatsächlich durchzuführen, zu gucken, wo wir da starten können. Man muss einfach nur starten, glaube ich, und dann gucken wir mal, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch. Stell dir mal, HeadQS, dieser Ultraschall, haben wir auch gedacht, der nimmt uns wahnsinnig viel Zeit in unserer Sprechstunde. Jetzt ist es ein Standard geworden.
Richtig.
Und ich glaube, wir müssen einfach anfangen, das zu tun.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn. Tschüss.
Mit freundlicher Unterstützung von Novo Nordisk. Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.